Inflation ist die Besteuerung der Armen. Diese Aussage trifft den Nagel genau auf den Kopf, denn die Finanzelite hat eben die Möglichkeit, ihr Geld vor der Inflation zu schützen. Diese Leute können aus der Inflation fliehen. Der kleine Mann, der Mittelständler, hat diese Möglichkeiten nicht. Servus Leute, welcome back zum The Economic Side Podcast. Freut mich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast eine angenehme Arbeitswoche gehabt oder Woche an der Uni oder Woche in den Ferien. Ja, ich glaube, die Schulen haben ja Ferien gerade, also in Tirol zumindest, in Österreich. Ja, ich hoffe, du hast eine angenehme Woche gehabt und wir haben wieder Samstag. Es ist wieder Wochenende und eine neue Folge ist natürlich wieder am Start. Und heute eine richtig, richtig interessante Folge, finde ich. Eine sehr wichtige Folge auf jeden Fall. Nur zur Info, das ist die letzte Folge, die ich aufnehme bis zum Ende meines Zivildienstes. Habe es in der letzten Folge schon angesprochen, aber bin ja gerade im Zivildienst. Für die Leute, die es nicht wissen, das habe ich letztens nicht gesagt, in Deutschland gibt es das ja nicht, aber in Österreich haben wir die Wehrpflicht zu leisten. Das heißt, wir absolvieren quasi unsere Lehrabschlussprüfung für die Leute, die eine Ausbildung machen oder maturieren. Das ist bei uns die Matura, in Deutschland ist es die Abitur, das Abitur, Entschuldigung. Genau, und wenn man das abgeschlossen hat, dann muss man sich entweder 6 Monate zum Bundesheer anmelden oder 9 Monate zum Zivildienst. Hier leistet man öffentliche Arbeit bzw. soziale Arbeiten, je nachdem in welche Sparte man sich da anmeldet oder in welche Sparte man eingeteilt wird. Man kann sich das entweder früh genug aussuchen oder man wird spätestens bei der Einberufung dann zugeteilt. Jedenfalls habe ich mich angemeldet in einem Pflegeheim und das hat mehrere Gründe gehabt, aber ist jetzt nicht so wichtig, vielleicht gehe ich da, ja, genau, ich werde da wahrscheinlich nächste Woche drauf eingehen, denn wie gesagt, das ist jetzt die letzte Folge, bis mein Zivildienst fertig ist. Nächste Woche ist die letzte Woche und da wird es auf jeden Fall eine andere Episode geben, wie wir es normalerweise gewöhnt sind, denn da wird es eine Real-Life-Story von mir geben. Wie waren meine 9 Monate Zivildienst? Wo habe ich sie geleistet? Was habe ich vielleicht mitnehmen können? Und was waren auch die Gründe für mich, den Zivildienst zu wählen? Aber heute soll es um was anderes gehen. Und zwar provokanter Titel, die Schere zwischen Arm und Reich. Die Flucht aus der Inflation. Wie gesagt, sehr, sehr wichtiges Thema. Und wenn wir gleich darauf eingehen, werdet ihr merken, es geht hier nicht um die Schere zwischen du fährst eine VW oder du fährst einen Lamborghini, sondern hier geht es wirklich um die Schere zwischen den Superreichen und der verschwindenden Mittelschicht und der Unterschicht. So hart gesagt, genau. Darum geht es hier in dieser Folge und ich wünsche dir viel Spaß und wir tauchen gleich ins Thema ein. Kleiner Disclaimer hier am Anfang, diese Folge heute ist viel einleuchtender und leichter zu verstehen, wenn man sich davor die TES 23 angehört hat, und zwar vergiftete Wirtschaft, die Corona-Sackgasse. Diese Folge ist eine der, oder wenn nicht die wichtigste Folge in dem Podcast. Und ja, wir werden heute Sachen ansprechen, die wir in dieser Folge schon besprochen haben. Deswegen werden wir nicht mehr auf alles ganz genau eingehen können. Hier also eine kurze Empfehlung. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn man die Folge gehört hat. Aber fertig mit dem Gerede, starten wir jetzt mit der Folge. Die Schere zwischen Arm und Reich. Es ist ja nichts Neues für uns. Und das Thema an sich ist ja natürlich auch nichts Neues. Aber seit der Corona-Krise, seit den letzten 1-2 Jahren, haben wir ein Phänomen sozusagen beobachten können. Und zwar hat die Krise diese Kluft, diese Schere zwischen Arm und Reich nochmal extrem, extrem vergrößert. heute werden wir den etwas auf den Grund gehen. Und zwar hat es natürlich auch grundlegend mit der Inflation zu tun. Darauf kommen wir später gleich zu sprechen. Aber eben, da es um die Inflation geht, falls jemand nicht weiß, warum die Inflation dieses Jahr so stark ist und woher Inflation überhaupt kommt, der sollte sich eben die letzte Folge anhören. Die vergiftete Wirtschaft, Corona-Sackgasse. Deshalb der Disclaimer. Hier befindet sich auf jeden Fall der Ursprung der so extrem groß gewordenen Kluft, die wir jetzt eben in den letzten ein, zwei Jahren erlebt haben. Und vielleicht habt ihr schon mal den Satz gehört, Inflation ist die Besteuerung der Armen. In diesem Satz liegt sehr, sehr viel Wahrheit und wir werden jetzt genauer darauf eingehen. Davor aber noch ganz kurz nochmal, was ist Inflation? Inflation ist die Abnahme der Kaufkraft für eine bestimmte Währung. Und wie Inflation entsteht, das besprechen wir jetzt nicht mehr, das war eben in der letzten Folge. Fakt ist jedoch, man vergleicht einfach, wie viel ist heute ein Euro wert und wie viel ist der Euro vor einem Jahr wert gewesen oder vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Die Inflation kann man unter anderem mit dem Verbraucherpreisindex berechnen. Man schaut sich hier an, wie viel ein durchschnittlicher Warenkorb im Supermarkt zum Beispiel wert ist. Wie viel kostet er heuer und wie viel kostete er in den letzten Jahren? Natürlich gibt es da auch noch viele, viele andere Sachen, wie zum Beispiel Stromkosten, Strom, Gas, Diesel, Benzin, alles was mit dem zu tun hat, alles was mit eben Konsumgüter zu tun hat, das wird verglichen. Und dadurch können wir dann sagen, wie viel ist ein Euro dieses Jahr wert, wie viel können wir mit einem Euro heute kaufen, im Gegensatz zu wie viel haben wir vor 5 Jahren vielleicht mit diesem Euro kaufen können. In Amerika ist die Inflation aktuell bei 7,5% und in Österreich ist sie bei 5,1%. Das heißt, wir haben also mit 1.000 Euro am Bankkonto, die wir liegen gelassen haben und nicht verwendet haben, 7,5% Minus gemacht in Amerika und 5,1% Minus gemacht effektiv in Österreich. Das heißt, so viel Kaufkraft ist in nur einem Jahr verloren gegangen. Was hat das jetzt für Auswirkungen, volkswirtschaftliche Auswirkungen? Die Sparquote sinkt auf jeden Fall. Das heißt, die Leute sind nicht mehr dazu bereit, ihr Geld zu sparen, beziehungsweise sind auf jeden Fall tendenziell eher dazu geneigt, ihr Geld auszugeben und nicht am Bankkonto zu halten, da man eben keine Zinsen bekommt, effektiv Verluste macht, da die Inflation die Zinsen übersteigt. Man bekommt sowieso auf Sparkonto fast keine Zinsen mehr. Aber eben, wenn wir es jetzt genau betrachten und detailliert da durchgehen wollen, die Inflation ist höher als die Zinsen, also die Erträge aus unseren Spareinlagen. Das heißt, man tendiert eher dazu, sein Geld auszugeben oder zu investieren. Woran kann man das jetzt erkennen? Auf der einen Seite gibt es die Sparquote in einem Land. Man kann sehen, wie viel Prozent wird gespart. Oder man kann sich am Markt einfach die Assetpreise anschauen. Es gibt nämlich Assets, also Investitionsklassen sozusagen. Assetklassen nennt man die. Zum Beispiel Aktien ist eine Assetklasse, ETFs ist eine Assetklasse, Rohstoffe, Kryptowährungen, Immobilien, das sind alles Assetklassen. Und es gibt verschiedene Assetklassen, die in einer steigenden Inflation quasi beflügelt werden. Also hier steigen die Kurse bei hoher Inflation. Und diese Klassen zählen teilweise zu den antizyklischen Assetklassen, wie man sie nennt. Antizyklisch bedeutet, dass sie gegen den Markt spielen. Das kann man auch in sein Investmentportfolio einbauen. Es gibt einfach Aktien zum Beispiel, die steigen bei Wirtschaftswachstum. Ja, wenn es unserer Wirtschaft gut geht, da steigen die. Das ist der Normalfall. Das sind eben zyklische Aktien. Und es gibt antizyklische Aktien. Diese Aktien steigen, wenn es unserer Wirtschaft nicht gut geht. Dazu zählt zum Beispiel die Pharmaindustrie, Nahrungsmittel, Gold normalerweise, alle Rohstoffe. Wobei wir hier aktuell eine Anomalie sehen. Und zwar, wir haben hohe Inflation und hohe Inflation tendiert eigentlich immer in der Regel zu steigenden Goldpreisen. Die haben wir aber im Moment nicht. Das ist aber ein eigenes Thema. Ist auch relativ komplex. Kann man jetzt nicht so schnell erklären hier in einer Minute, weil das ist jetzt nicht das Thema. Hier geht es um die Zentralbank, denn auch die Zentralbank hält Gold. Und in der Regel will die Zentralbank immer, dass der Goldpreis relativ niedrig bleibt. Wieso ist das? Weil eben der Goldpreis ein Indikator für unsichere oder unstabile Währungen ist. Wenn man sieht, dass der Goldpreis extrem steigt, dann heißt es gleichzeitig, dass die Leute aus einer Währung verschwinden. Leute wollen nicht mehr die Währung haben, nicht mehr das Geld, weil es unstabil ist, zum Beispiel in Zeiten von Inflation, und stecken es eben in Assetklassen, die entweder antizyklisch sind oder einfach beständig sind, in denen die Werte beständig bleiben, zum Beispiel Gold. Das wäre eine Flucht, eine Möglichkeit, aus der Inflation zu fliehen, weil man eben weiß, dass Gold nicht von der Inflation beeinträchtigt wird. Hier gibt der Goldbestand normalerweise den Preis an. Also das ist der Fall in einer normalen marktwirtschaftlichen Umgebung, die wir aktuell nicht haben. Aber eben wie gesagt, das ist das EZB-Thema, das Zentralbank-Thema. Das können wir in einer eigenen Folge machen. Jedenfalls gibt es, ja, es gibt einen einzigen Grund, warum Gold so viel wert ist. Und das liegt nicht dran, dass Gold schön ausschaut, dass man sich Schmuck draus machen kann oder dass das für irgendwas anderes viel verwendet wird. Denn das wird es nicht. Ein Rohstoff, der wirklich viel verwendet wird von der Wirtschaft, ist zum Beispiel Silber. Aber Gold eben nicht. Hier beim Gold geht es einfach nur darum, dass es wenig davon auf der Welt gibt. Dadurch, dass es wenig davon gibt und der Bestand an Gold auch nicht von heute auf morgen extrem zunehmen kann, also das Angebot nicht schnell verändert werden kann, muss die Nachfrage in Relation dazu immer hoch sein oder hoch genug, um den Preis stabil zu halten. Rückschließend ist es nur logisch, dass eine Zentralbank den Goldpreis niedrig halten will, denn steigende Goldpreise sind sozusagen ein Misstrauensvotum gegen unsere Währung. Ein steigender Goldpreis ist der Indikator für Misstrauen in eine fragile Währung. Und das ist der Euro auf jeden Fall fragil. Ja, und um diesen Anschein nicht zu erwecken, versuchen Zentralbanken immer eben diesen Wert niedrig zu halten. Und das können sie auch, denn die Zentralbank kann einen großen Teil der Nachfrage kontrollieren. Wie das funktioniert und so weiter, eben müssen wir in einer anderen Folge besprechen. Wie gesagt, das würde jetzt zu lange dauern, aber so viel zu diesem Thema. Nun aber zurück zur Frage, wieso ist die Kluft zwischen Arm und Reich in den letzten 2-3 Jahren so extrem groß geworden? Wir wissen also, dass unser Geld an Kaufkraft verliert, Inflation ist da und die einzige Flucht aus der Inflation ist die Investition. Wir sehen, dass die Preise für Investitionsvehikel, wie man sagt, extrem in die Höhe geschossen sind und die besten Beispiele dafür wären vielleicht Immobilien. Es wird extrem viel gebaut zurzeit. Die Nachfrage nach Immobilien ist extrem hoch und das sehen wir eben auch an den Preisen. Ich glaube 20-30% teilweise sind Immobilienpreise gestiegen. Natürlich kommt darauf an, welche Immobilien, aber die guten Immobilien sind extrem in die Höhe geschossen. Immobilien in guten Gegenden werden verkauft wie die warmen Semmeln. Investoren suchen einfach nach Wegen, ihr Geld loszuwerden. Gleich zu erkennen ist es auch bei den Luxusuhren. Da haben wir eher eine Folge jetzt gerade darüber gemacht. Aber Luxusuhren zum Beispiel, diese Preise sind auch extrem in die Höhe geschossen. Ist auch eine Möglichkeit, aus der Inflation zu fliehen. Generell, Inflation lässt sich einfach durch die Investition vermeiden. Da eben, man kann sich denken, sagen wir mal, eine Uhr ist 10.000 Euro wert, jetzt so eine Luxusuhr, und die Inflation ist 10%, dann ist diese Uhr ja deswegen nicht weniger wert. Der Preis wird sich einfach an die Inflation anpassen. Vor allem spiegelt sich die Flucht aus dem Geld im Aktienmarkt wieder, denn eben, das haben wir auch schon oft besprochen, wir befinden uns gerade in einer krisenartigen Situation. Gleichzeitig stehen unsere Börsen aber auf All-Time-High. Wir haben Allzeithochkurse, Rekordkurse an den Börsen und das lässt sich eben darauf rückschließen, dass Leute einfach ihr Geld nicht am Bankkonto halten, beziehungsweise vor allem, und darum geht's, die Finanzelite. Diese Leute, die haben die Möglichkeit, ihr Geld in den Aktienmarkt zu investieren, anstatt Millionen zu verlieren, wenn sie das Geld am Bankkonto halten. Das ist der springende Punkt und genau das lässt die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter wachsen, beziehungsweise das lässt die Kluft zwischen Arm und Reich in Inflationszeiten und in Krisenzeiten wachsen. Man muss sich nur mal vorstellen, dass wenn man dieses Jahr sein Geld investiert hat und ein Minus vielleicht von 1%, 2%, 3% gemacht hat, dann hat man effektiv immer noch ein Plus gemacht im Gegensatz zu den Leuten, die ihr Geld am Bankkonto gehalten haben. Eben durch die Inflation. Achtung, sehr, sehr wichtig jetzt. Hier liegt das Problem und hier schließt sich auch der Kreis. Ein Durchschnittsbürger bezieht vielleicht einen Gehalt von 1.500 bis 2.500 netto im Monat und im Normalfall werden 80% von dem Gehalt für Konsumgüter oder Güter des täglichen Bedarfs ausgegeben. Jetzt bleiben dem normalen Bürger vielleicht 20% übrig, die er dann sparen kann oder investieren kann. Egal was er mit diesem Geld macht, es sind immer nur noch ein kleiner Teil von dem ganzen Geld, das er zur Verfügung hat. Den Großteil des Geldes muss er im Tagesgeld quasi halten, also am Bankkonto, da er ja damit Sachen kaufen muss, beziehungsweise da er damit überleben muss. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den man sich hier jetzt bitte merken muss. Der Durchschnittsbürger muss den Großteil seines Geldes in Bargeld halten. Genau andersherum verhält sich das jetzt in der Finanzelite. Hier spreizt sich jetzt die Kluft zwischen Arm und Reich. Multimillionäre, Multimilliardäre halten im Verhältnis nur einen verschwindend kleinen Anteil ihres Vermögens im Bargeld. Ist klar, denn von diesem Mega-Vermögen reicht ein kleiner Anteil davon, um quasi die täglichen Bedürfnisse zu decken. Alles, was überschüssig ist, ja, und das ist natürlich der Großteil des Vermögens, wird investiert in Aktien, in Wertpapieren im Allgemeinen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Rohstoffe, Uhren zum Beispiel, Immobilien, was auch immer. Sie haben die Möglichkeit, den Großteil ihres Vermögens vor der Inflation zu schützen, weil sie eben mit einem ganz kleinen Anteil von dem Vermögen ihren täglichen Bedarf bestreiten können, ihr Leben bestreiten können. Der Mittelständler hat diese Möglichkeiten nicht. Da der Mittelständler nicht Millionen und Milliarden auf der Seite liegen hat, muss er vom Großteil seines Geldes entweder Konsumgüter kaufen, die ja von der Inflation betroffen sind, denn in Inflationszeiten gehen natürlich die eben Verbraucherpreise nach oben. Er läuft entweder so in die Inflation rein oder er hält das Geld einfach am Bankkonto und wird so von der Inflation bestraft oder besteuert. Inflation ist die Besteuerung der Armen. Diese Aussage trifft den Nagel genau auf den Kopf, denn die Finanzelite hat eben die Möglichkeit, ihr Geld vor der Inflation zu schützen. Diese Leute können aus der Inflation fliehen. Der kleine Mann, der Mittelständler, hat diese Möglichkeiten nicht. Das ist der springende Punkt. Das war's eigentlich. Das ist der Grundgedanke von diesem Thema. Relativ einfach, wenn man sich so denkt. Am Anfang könnte man vielleicht meinen, es ist ein mega kompliziertes Thema. Aber wie so oft in der Wirtschaft, es lässt sich sehr vieles eigentlich ziemlich einfach erklären. Das ist so ein Paradebeispiel, finde ich, für ein Thema, das oftmals verkompliziert wird, aber eigentlich relativ leicht zu durchschauen ist, wenn man sich es mal Schritt für Schritt durchdenkt. Und ja, Leute, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe wie immer, dass dir die Folge gefallen hat. Ich glaube, das Thema ist sehr interessant, denn es ist ja auch allzeit präsent, sagen wir es mal so. Und die Schere zwischen Arm und Reich, die Kluft zwischen Arm und Reich, wird ja so oft genannt, wird so oft angesprochen, aber was da eigentlich wirklich dahinter steckt oder wie das Ganze passiert, das wird oft mal nicht so erklärt. Ich glaube, das hat es ganz gut darstellen können. Diese Erklärung betrifft natürlich vor allem den Zeitraum jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Es gibt viele, viele andere Faktoren, die diesen Reich- und Arm-Effekt nochmal befeuern. Aber das ist natürlich der Hauptgrund oder der Grundgedanke, wenn man über dieses Thema spricht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du kannst vielleicht die Folge weiterempfehlen oder den Podcast weiterempfehlen. Vielleicht gibt es ja jemanden aus deinem Freundeskreis, den das Thema interessiert. Damit hilfst du mir sehr, sehr weiter. Wirklich, das bedeutet mir sehr viel. Ich danke jedem für jede Unterstützung. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Bis nächste Woche. Bis zur nächsten Episode. The Economic Side.